Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir machen heute weiter in unserer Predigtreihe durch den ersten Petrusbrief und kommen heute zu Kapitel 4, den Versen 7 bis 11. 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, unser Körper ist ein wahres Wunderwerk Gottes. Selbst in einer gefallenen Welt, selbst unter dem Fluch der Sünde, können wir nur darüber staunen, was unser Körper alles kann. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass in unserem Körper sogar ein Krisenmodus eingebaut ist. Wenn man zum Beispiel zu wenig isst, dann wechselt der Körper in einen Krisenmodus. Er verbrennt weniger, damit es einem länger gut geht, falls man länger nichts zu essen bekommt. Oder vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, warum Frauen oft kalte Hände und kalte Füße haben. Auch das hat mit dem Krisenmodus unseres Körpers zu tun. Denn wenn die Körpertemperatur zu sinken droht, dann sorgt der Körper dafür, dass auf jeden Fall die inneren Organe, also vor allem im Bauch, weiter gut durchblutet bleiben. Da sitzen eben die wesentlichen Organe. Und bei Frauen ist es besonders stark ausgeprägt, weil die Kinder bei einer möglichen Schwangerschaft eben besonders gut versorgt sein müssen. Und deswegen haben Frauen oft kalte Füße. Es ist ein Zeichen dafür, wie gut unser Körper funktioniert. Und die Frage ist, was macht der Körper, wenn er in einen solchen Krisenmodus wechselt? Unser Körper setzt Prioritäten. Ja, es ist schön, wenn man warme Füße hat. Ja, es ist schön, wenn man einen Stoffwechsel hat, der einem das Gefühl gibt, Bäume ausreißen zu können. Aber wenn die Nahrung oder die Wärme fehlt, dann geht es darum, alles auf das Nötigste zu beschränken. Alles, was nicht nötig ist, herunterzufahren. Und alles, was auf jeden Fall wichtig ist, das wird weiterhin versorgt. Und auf diese Weise setzt unser Körper Prioritäten. Und genauso geht es in unserem heutigen Abschnitt Petrus ebenfalls um Prioritäten. Nicht um Prioritäten, weil dir zu kalt ist, sondern um Prioritäten, weil du in deinem Leben als Christ kurz vor dem Ziel stehst. So beginnt Petrus ja diesen Abschnitt. Er schreibt, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge, in Vers 7. Man könnte auch übersetzen, es ist aber nahe gekommen das Ziel aller Dinge. Petrus sagt uns hier, dass wir uns auf der letzten Etappe befinden, auf der Zielgeraden, kurz vor dem Ziel. Tatsächlich ist es so, seit Gott diese Welt geschaffen hat, gibt es verschiedene Etappen. Im Paradies lebten Adam und Eva mit Gott in perfekter Gemeinschaft. Aber dann kam der Sündenfall und die Menschen waren von Gott getrennt. Da war die Beziehung zu Gott sehr schwierig geworden. Und später erwählte Gott dann den Abraham und schloss mit ihm und seinen Nachkommen einen Bund. Und Jahrhunderte später hat er dann Abrahams Nachkommen genommen, sie zu einem Volk geformt und ihnen zusätzlich das Gesetz gegeben, den Bund erneuert. Und dann gingen wieder Jahrhunderte ins Land. Und irgendwann kam dann Jesus als kleines Kind in diese Welt. Jesus lebte, Jesus starb, Jesus stand von den Toten wieder auf und er fuhr in den Himmel. Und damit hat die letzte Etappe begonnen. Wir können auch sagen, die Zielgerade der Menschheit. Die Zielgerade von Gottes Heilsgeschichte. Und deswegen sagt Petrus hier, es ist aber nahe gekommen, das Ziel oder das Ende aller Dinge. Es gab immer wieder Theologen, die haben gesagt, schau mal hier, die Bibel stimmt doch überhaupt nicht. Ja, Petrus war damals der Überzeugung, dass Jesus demnächst wiederkommt und er hat sich eben geirrt. Denn offensichtlich sind ja seitdem 2000 Jahre vergangen und wir sind immer noch nicht im Ziel angekommen. Ja, es kann ja von nahe gekommen nur wirklich nicht die Rede sein, weil seit 2000 Jahren ist das Ziel oder das Ende eben noch nicht da. Aber solche Leute verstehen nicht, was Petrus hier durch den Heiligen Geist sagt. Petrus sagt hier nicht, Jesus kommt ganz sicher in den nächsten 23 Minuten wieder. Er sagt, mit Jesu erstem Kommen hat die letzte Etappe begonnen. Und auf dieser Etappe, auf dieser Zielgeraden sind wir jetzt. Und auch wenn wir heute 2000 Jahre später leben, sind wir wie Petrus und die Christen damals auch auf der Zielgeraden. Denn das Ziel ist erst erreicht, wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommt. Ja, und wir wissen nicht, wie lang die Zielgeraden ist. Also mittlerweile ist sie schon 2000 Jahre lang. Aber wir wissen, dass sie direkt ins Ziel führt. Es kommt keine Kurve mehr. Es gibt keine neue Etappe. Gott hat alles ausgeführt, was er vor Grundlegung der Welt geplant hat. Wir stehen als Christen tatsächlich kurz vor dem Ziel. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr gerne Sportveranstaltungen im Fernsehen schaut, aber bei Mittel- oder Langstreckenläufern ist es ja so, dass sie sich vor dem Rennen eine Taktik zurechtlegen. Sie überlegen sich genau, wie das Rennen laufen soll, dann überlegen sie sich, gehen sie schnell an, gehen sie es langsam an, halten sie sich vorne in der Läufergruppe auf oder eher hinten, versuchen sie vielleicht einen Abstand zwischen sich und die anderen zu bringen, dass die anderen entmutigt sind und gar nicht mehr mitlaufen. Es gibt eine Taktik. Aber wisst ihr, wann die Taktik zu Ende ist? Auf der Zielgeraden. Da läuft man nur noch und schmeißt alles rein. Da gibt es dann nur noch die wichtigsten Prioritäten. Es gibt nur noch die einzige Priorität, die ein Läufer dann hat, so schnell wie möglich über die Zielgeraden. Wir hatten schon öfter in unserer Reihe gesehen, dass Petrus ein Bild vor Augen hat. Du bist mit einer Gruppe von Menschen gemeinsam in einem fremden Land unterwegs. Dorthin hat dich dein Auftraggeber geschickt, dem du gehörst, den du aber nicht sehen kannst. Der Aufenthalt in diesem Land ist vor allem deswegen so schwierig, so anspruchsvoll, weil ihr mit dieser Gruppe in diesem Land fremd seid. Und das Problem ist eben nicht nur, ihr seid den anderen fremd, sondern auch die Einheimischen sind euch oft alles andere als wohlgesonnen. Und deswegen hatte Petrus in den vergangenen Kapiteln oft den Fokus nach außen gerichtet. Unser Verhältnis zu den Menschen draußen. Er hatte zu uns, also im übertragenen Sinn zu dieser Wandergruppe gesagt, lebt mit den Einheimischen so gut es geht zusammen. Seid freundlich und hilfsbereit zu ihnen, ordnet euch unter, vielleicht schließt sich euch ja sogar irgendjemand an und begleitet euch auf eurer Reise. Die letzten Male hatten wir gesehen, dass wir es sogar geduldig ertragen sollen, wenn wir ungerechterweise bei unserer Reise auf dem Weg, auf der Zielgeraden, Widerstand erfahren. Aber jetzt in unserem Abschnitt ändert Petrus den Fokus. Hier spricht er nicht mehr über unseren Blick nach außen, unser Verhältnis nach außen, sondern er sagt, Leute, auch euer Zusammenleben als Gruppe ist wichtig. Ihr müsst auch da zusehen, dort nach Gottes Willen zu leben. Wie sollst du mit der Gruppe leben, mit der du unterwegs bist? Also übersetzt, wie sollst du in der Gemeinde im Miteinander mit deinen Geschwistern im Glauben leben. Und seine Antwort, die er gibt in unseren Versen heute, die lautet im Kern, Leute, ihr seid gemeinsam kurz vor dem Ziel. Jesus hat schon gewonnen. Das Ende des Bösen ist sicher. Ihr steht kurz vor dem Ziel. Und dass ihr am Ziel ankommt, ist auch sicher. Und deswegen setze für die verbleibenden Meter die richtigen Prioritäten. Und halte dich nicht unnötig mit Nebensächlichkeiten auf. Und das ist mein Thema für heute. Setze kurz vor dem Ziel die richtigen Prioritäten. Und wir sehen heute vier Prioritäten in unserem Abschnitt. Das ist erstens die Beziehung zu Gott, zweitens die Liebe zu Gottes Kindern, drittens der Dienst an Gottes Kindern und viertens die Ehre Gottes. Vier Prioritäten für kurz vor dem Ziel: die Beziehung zu Gott, die Liebe zu Gottes Kindern, der Dienst an Gottes Kindern und die Ehre Gottes. Bei den Prioritäten 1 und 4 geht es um unsere Beziehung zu Gott. Bei den Prioritäten 2, 3 in der Mitte, werden wir sehen, geht es um uns als Gottes Kinder und unser Verhältnis zueinander. Und wenn wir uns diese Prioritäten anschauen, dann werden wir schnell feststellen, die sind nicht radikal. Das sind nicht Dinge, die sind irgendwie außergewöhnlich. Ja, es gibt und gab immer wieder Christen, die sind berufen, in den Dschungel zu gehen und dort Indianern, die auf sie mit Giftpfeilen schießen, das Evangelium zu bringen. Ja, die gibt es. Aber die meisten Christen sind dazu nicht berufen. Die meisten Christen sind ganz klar und eindeutig dazu berufen, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und erzählen keine Ausreden. Aber diese Prioritäten sind Dinge, die du tatsächlich erfüllen kannst. Dafür brauchst du nicht viel Geld. Dafür musst du nicht tausende von Kilometern reisen. Dafür brauchst du auch nicht extrem viel Zeit oder einen Doktortitel oder sonst was. Sondern es sind Dinge für ganz normale Christen in Deutschland für den Alltag im Jahr 2022. Und die erste der vier Prioritäten, die Petrus uns nennt, ist die Beziehung zu Gott. Vers 7b, dort heißt es so, seid nun besonnen und nüchtern. Petrus ruft uns also zu Besonnenheit und Nüchternheit auf. Ich weiß nicht, ob es viel über unsere Kultur verrät, dass es zwei Wörter sind, die wir heute eigentlich kaum noch verwenden. Wir können uns gut vorstellen, was besonnen und nüchtern bedeutet, wenn wir uns das Gegenteil vor Augen führen. Das Gegenteil von besonnen und nüchtern ist nämlich betrunken. Aber welche Dinge machen uns denn im übertragenen Sinn betrunken? Das können zum Beispiel persönliche Umstände sein. Dinge, die uns das Leben schwer machen, die unsere Gedanken gefangen nehmen, die uns Sorgen machen. Und zwar so sehr, dass wir den Fokus verlieren. Das kann Ablenkung oder Unterhaltung sein. Man nutzt viel Zeit für Dinge, die zwar kurzfristig unterhalten oder ablenken, aber die uns langfristig leer zurücklassen, die im Rückblick einfach vergeudete Zeit sind. Es kann ein starker Fokus auf die großen politischen Entwicklungen und Entscheidungen unserer Zeit sein. Man weiß ganz genau, dass dieses Ereignis wieder ein Zeichen dafür ist, dass wir jetzt wirklich auf der Zielgeraden sind. Und vielleicht hat man damit sogar recht. Und trotzdem glaube ich, dass man nicht ganz nüchtern ist, wenn man sich mehr mit der Zielgeraden als mit dem Ziel beschäftigt. Versteht mich hier nicht falsch. Es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, sich über Umstände Gedanken zu machen. Es spricht auch überhaupt nichts dagegen, ab und zu durch einen guten Film mal auf andere Gedanken zu kommen. Und es ist auch überhaupt nicht verkehrt, sich mit der Weltpolitik und den aktuellen Entwicklungen zu beschäftigen. Es ist sogar sehr wichtig, das aktuelle Geschehen mit der Brille der Bibel zu beurteilen. Die Frage, die der Abschnitt heute stellt, ist nicht einfach entweder oder, das eine auf jeden Fall tun und das andere auf jeden Fall lassen. Nein, die Frage ist heute eine andere. Die Frage an dich lautet, wo setzt du deine Priorität? Was ist das Zentrale, worauf du dich auf der Zielgeraden fokussieren sollst? Und Petrus sagt in Vers 7 als erstes, das ist deine Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung findet ihren sichtbaren Ausdruck dadurch, dass du betest. Und deswegen schreibt Petrus hier in der zweiten Hälfte von Vers 7 nicht nur so seid nun besonnen und nüchtern, sondern er fügt hinzu zum Gebet. Nüchtern und besonnen sein ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt beten zu können. Wenn man den Kopf voll hat mit anderen Dingen, wenn man mit anderen Dingen beschäftigt ist, dann kann man nicht beten. Aber nicht nur das. Gebet ist auch das, was ich tue, wenn ich nüchtern und besonnen bin. Denn wenn ich nüchtern und besonnen bin, dann setze ich die richtigen Prioritäten. Und in diesem Fall bedeutet das, ich investiere als erstes bei allen Problemen, Umständen und allem, was mich so bewegt, ich investiere als erstes in meine Beziehung zu Gott. Ich lade meine Sorgen bei ihm ab. Ich renne zu der Macht, die alles in dieser Welt unter Kontrolle hat. Ich fliehe zu dem, der seinen Sohn hat umbringen lassen, damit ich lebe. Die größte Kraftquelle, die sichere Burg, das Ziel, bei dem ich fast angekommen bin. Wofür soll ich beten? Dein Reich komme. Ja, zum Beispiel dafür, dass Gott bald sein Reich vollendet. Also, dass Jesus bald wiederkommt und wir das Ziel erreicht haben. Oder dein Wille geschehe. Dass er schon jetzt, während wir auf der Zielgeraden sind, schenkt es Menschen, gerade Menschen in Verantwortung, ihre Entscheidungen nach Gottes Willen ausrichten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Dass Gott uns bei allen Schwierigkeiten, vielleicht auch bei allem Gegenwind, der uns ins Gesicht bläst, uns doch mit allem versorgt, was wir für unser Leben nötig haben hier auf der Erde. Die Wanderung als Gruppe durch dieses fremde Land. Ja, diese Wanderung kann nur funktionieren, wenn alle in dieser Gruppe dasselbe Ziel haben. Wenn alle vor allen anderen Dingen das eine im Fokus haben, nämlich die Beziehung zu Gott. Nüchtern, besonnen, im Gebet. Und von dieser Beziehung zu Gott, die wir jetzt gesehen haben, kommt Petrus jetzt im Anschluss ab Vers 8 erst einmal auf die Beziehung zu uns untereinander, zu Gottes Kindern untereinander. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zueinander, die lässt sich nicht voneinander trennen. Im Deutschen lässt sich das sprachlich nicht so schön rüberbringen, aber ihr könnt mir glauben, dass die Verse 7b, wo es um unsere Beziehung zu Gott geht, und Vers 8, wo es jetzt um unsere Beziehung zueinander geht, dass die sprachlich ganz eng verbunden sind. Die Beziehung zu Gott und die Liebe zueinander gehört ganz eng zusammen. Vers 8. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Das ist mein zweiter Punkt, Liebe zu Gottes Kindern. Wisst ihr, Flitterwochen sind eine super Sache. Das kann wahrscheinlich jeder bestätigen, der verheiratet ist. Aber ganz ehrlich gesagt, so kurz nach der Hochzeit, irgendwo im Urlaub, total verliebt, sich gegenseitig lieb zu haben, ist relativ einfach. Nach den Flitterwochen kommen früher oder später in jeder Ehe herausfordernde Zeiten. Zeiten, die die Liebe auf die Probe stellen. Und besonders herausfordernd sind Zeiten, wenn man unter Druck gerät. Wenn es Probleme gibt, vielleicht nicht in der Ehe an sich, aber Probleme von außen oder für einen der Ehepartner. Und da zeigt sich dann, wie fest die Liebe wirklich ist. Oder um es positiv zu sagen, es gibt viele Gelegenheiten, um auch in Schwierigkeiten oder vielleicht gerade in Schwierigkeiten in der Ehe zu wachsen. Ähnlich ist es in der Gemeinde. Petrus schreibt hier ja an Christen, und das müssen wir uns immer vor Augen halten, denen der Wind ins Gesicht bläst. Die Gemeinden sind nicht im übertragenen Sinn in den Flitterwochen, sondern in einer richtigen Drucksituation. Und in Drucksituationen ist es herausfordernd, sich gegenseitig zu lieben. Und deswegen fordert Petrus die Christen immer wieder in seinem Brief dazu auf, sich gegenseitig zu lieben. Kapitel 1, Vers 22, Kapitel 2, Vers 17, Kapitel 3, Vers 8 und jetzt hier wieder, Kapitel 4, Vers 8. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Liebe ist ja ein Riesenfass mit unglaublich vielen Facetten. Da kann man ganze Bücher drüber schreiben, was alles zu Liebe dazugehört. Und deswegen wird Petrus hier in der zweiten Hälfte auch ganz konkret und spricht einen Aspekt der Liebe an, einen kleinen Aspekt, was Liebe bedeutet. Er sagt, die Liebe wird nämlich eine Menge von Sünden zudecken. Was bedeutet das? Erst einmal erkläre ich, was es nicht bedeutet. Ja, man könnte es ja so verstehen, als könnte man durch die eigene Liebe die Sünden anderer Menschen zudecken, in dem Sinne, dass man sie vergibt. Also diese Sünden vor Gott wegnehmen, dass die vor Gott nicht mehr zählen. Aber in dem Sinn kann nur Jesus durch sein Blut unsere Sünden zudecken. Das kannst du nicht für dich tun. Und das kannst du auch nicht für andere tun. Petrus meint hier etwas anderes. Er meint, wenn du in der Gemeinde bist und da ist jemand, der dich manchmal nervt, mit dessen Art du einfach nicht so gut klarkommst, jemand, der vielleicht manchmal komische Sachen zu dir sagt, dich vielleicht manchmal nicht grüßt, der dich vielleicht manchmal anspricht und das nicht ganz so diplomatisch und so weiter und so fort, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Nummer 1, du wehrst dich. Ja, entweder indem du die Konfrontation suchst, ich gebe es ihm zurück, indem ich ihm bewusst aus dem Weg gehe, zurückschieße oder beleidigt den Kopf in den Sand stecke, oder indem ich mich vielleicht zurückziehe und anfange, mich bei anderen Personen dann über diese Person zu beschweren. Das ist der eine Weg, der Weg der Konfrontation. Und es ist der Weg, von dem Petrus heute Morgen zu dir sagt, geh ihn nicht, lass es bleiben. Was sollst du stattdessen tun? Er nennt es hier, du sollst die Sünde zudecken. Wir könnten auch sagen, runterschlucken. Einfach so tun, als sei nichts gewesen. Das meint das Zudecken. Petrus zitiert hier aus dem Alten Testament, aus Sprüche Kapitel 10, Vers 12. Da lesen wir, Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Wisst ihr, wir Menschen neigen dazu, mit Verfehlungen anderer wie ein Buchhalter umzugehen. Wir führen dann in unserem Gedächtnis sorgfältig Buch. Man nennt das nachtragend sein. Einmal war er komisch zu mir, okay. Zweimal, auch noch okay. Aber irgendwann ist die Liste in unserem Kopf voll. Und dann wird dem anderen alles vorgehalten. Und weißt du noch, damals hast du und außerdem machst du immer und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer Beziehung an dem Punkt wart, ich kann sagen, was ich will, das ist sowieso falsch. Das kann passieren. Aber es passiert, weil der andere dann sorgfältig Buch geführt hat über alles, was du so gemacht hast. Und möglicherweise hast du auch Buch geführt über alles, was er so gemacht hat. Und deswegen kann man irgendwann sagen, was man will, es hat sowieso keinen Sinn, es wird sowieso falsch verstanden. Und Petrus sagt dir hier, fang mit dieser Liste erst gar nicht an. Decke zu. Behandle den anderen so, als hätte es diese Sache nicht gegeben. Und dabei ist auch wichtig, dass wir verstehen, was Petrus hier nicht sagt. Erstens sagt er nicht, toleriere Sünde in der Gemeinde. Es ist nicht verkehrt, den anderen auch mal zu ermahnen. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen den einen ermahnen, weil es dir um ihn geht, damit er zu Christus hinwächst, oder jemandem alle seine Fehler vorzuhalten, die ich nie zugedeckt habe, um bei mir ein gutes Gefühl erzeugt zu haben. Jetzt habe ich es ihm endlich mal gesagt. Petrus, ist es sehr wichtig, dass wir heilig leben. Und deswegen müssen wir das mit dem Zudecken auch nicht auf alle Sünden anwenden. Es gilt vor allem um Sünden im Umgang miteinander, im täglichen Miteinander. Natürlich gibt es ernstere Sünden und solche Sünden passieren auch in der Gemeinde. Ja, und wenn solche Sünden passieren, dann muss man einschreiten, eingreifen, die Ältesten informieren, um Schlimmeres zu verhindern. Ja, wenn Ehebruch stattfindet oder Gewalt in der Familie, wenn Dinge gestohlen oder beschädigt, bewusst beschädigt werden. Ja, wir dürfen das Zudecken nicht gleichsetzen mit Dinge unter den Teppich kehren. Es geht beim Zudecken darum, dass wir vergebungsbereit mit der Tatsache umgehen, dass wir als Gemeinde, als Wandergruppe im fernen Land, alle immer noch Sünder sind. Es geht darum, wie du mit der Tatsache umgehen sollst, wenn du feststellst, dass das, was wir jeden Sonntag bekennen, nämlich wir sind alle Sünder, dass das nicht einfach theologische Theorie ist, sondern dass das halt wirklich stimmt. Liebe als die richtige Einstellung zu den anderen in der Gemeinde. Und bei dem, was Petrus heute als Liebe bezeichnet, da geht es hauptsächlich um das, was in unserem Inneren stattfindet. Ja, es geht darum, dass wir in unserem Inneren eben nicht Buch führen, sondern zudecken. Aber echte Liebe, die bleibt nicht in unserem Inneren stehen. Sie geht nach außen. Sie wird aktiv. Sie wird sichtbar. Sie äußert sich im Dienst am anderen. Und das ist die dritte Priorität, die Petrus uns mit auf den Weg gibt. Es ist der Dienst an Gottes Kindern. Die Verse 9 bis 11a. Ich lese sie nochmal. Seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Es sind drei Dinge, die Petrus uns hier nennt, wie die Liebe praktisch aussehen soll. Dienst durch Gastfreundschaft, Dienst durch Taten, durch Worte und dann Dienst durch Taten als drittes. Schauen wir uns die drei Bereiche im Einzelnen an. Erstens der Dienst durch Gastfreundschaft. In Vers 9 werden wir dazu aufgefordert, gegeneinander gastfreundlich zu sein. Gegeneinander, das bedeutet in diesem Zusammenhang gegenüber den anderen in der Gemeinde. Die Bibel sagt auch, wir sollen gastfreundlich sein gegenüber jedermann, aber hier eben besonders gegenüber denen in der Gemeinde. Vers 9, seid gegeneinander gastfreundlich. Überhaupt, wenn ihr mal darauf achtet, dieses Wort einander, das durchzieht den ganzen Abschnitt. Wir haben es einmal in Vers 8, dann hier in Vers 9 und noch einmal in Vers 10. Die Frage bei der Gastfreundschaft ist eine Frage. Warum hat Gott dir dein Haus oder deine Wohnung geschenkt? Und die Bibel gibt uns zwei Antworten darauf. Erstens, damit du für dich selbst und wenn du hast, für deine Familie, ein Dach über dem Kopf hast. Und die zweite Antwort, damit du anderen ein Dach über dem Kopf schenken kannst, für eine gewisse Zeit. Und genau um diese zweite Sache geht es bei der Gastfreundschaft. Gemeinde ist nicht nur eine Sache, wo du sonntags hingehst. Nein, zur Gemeinde gehört auch, da kommt die Gastfreundschaft ins Spiel, dass du die Gemeinde zu dir nach Hause holst. Und es kann da viele Ausreden geben, die man so in seinem Kopf hat, warum man nicht gerne Leute aus der Gemeinde zu sich einlädt. Ja, zum Beispiel könnte man sich sagen, es ist anstrengend. Darauf sage ich, das stimmt. Aber Liebe zu zeigen ist meistens anstrengend. Vielleicht sagst du dir auch, ich kann nicht kochen. Ist egal. Ja, dann bestell was zu essen oder mach fertig Pizza. Es geht nicht im Kern ums Essen, es geht um die Gemeinschaft. Oder vielleicht sagst du dir, meine Wohnung ist zu klein. Dann lade eben nur drei Leute ein. Weißt du, Gastfreundschaft ist kein Bonus des christlichen Lebens für Familien, die mindestens ein Haus von 200 Quadratmetern haben. Es ist ein grundlegendes Gebot für jeden in der Gemeinde. Und wisst ihr, natürlich können wir in diesem Bereich als Gemeinde auch noch wachsen. Aber ich möchte euch auch mal sagen, dass ich voller Dankbarkeit sagen kann, wenn ich unsere Gemeinde anschaue, es ist ein Zeichen von Gottes Wirken in euch und an euch, dass so viele Leute in der Gemeinde so gastfreundlich sind. Petrus nennt nicht nur die Gastfreundschaft. Vers 10 sagt, er dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wisst ihr, was interessant ist? Gegenseitiger Dienst, der startet hier nicht mit einem Du musst. Gegenseitiger Dienst beginnt mit einem Geschenk, was du bekommen hast. Petrus sagt hier, in Übereinstimmung mit dem gesamten Neuen Testament übrigens, wir uns an vielen Stellen, jeder Christ hat vom Heiligen Geist mindestens eine Gabe geschenkt bekommen. Petrus nennt sie hier Gnadengabe. Und er sagt, du sollst ein guter Haushalter sein, wenn es zu deiner Gnadengabe kommt. In anderen Worten, verwalte deine Gnadengabe oder Gnadengaben gut. Vergrabe sie nicht. Hebe sie dir nicht auf für in 3 Jahren, weil dann ja immer noch Zeit ist, sondern diene mit ihr jetzt. Stichwort, Prioritäten setzen. Wir sind ja immer noch auf der Zielgeraden. Das ist immer noch unser Zusammenhang. Und diese Gaben sind völlig unterschiedlich. Petrus nennt sie am Ende ein Ergebnis der mannigfaltigen Gnade Gottes. Man könnte auch übersetzen der bunten Gnade Gottes oder der vielfältigen Gnade Gottes. Es gibt mehrere Listen mit konkreten Gaben im Neuen Testament. Und um es kurz zu machen, keine dieser Listen ist wie die andere. Oder anders gesagt, jede Gabe, die du von Gott empfangen hast und mit der du deinen Geschwistern dienen kannst, ist eine solche Gnadengabe. Und Petrus hier, in 1. Petrus 4, wird dabei gar nicht besonders konkret. Er nimmt sie einfach alle und teilt sie einfach in 2 Gruppen ein. Er sagt, es gibt Gaben, wo man mit Worten dient und es gibt Gaben, wo man mit Taten dient. Vers 11, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Fangen wir an mit der Gabe des Wortes. Ja, wenn man an Wort denkt, dann denken die meisten vermutlich an den Prediger. Und das ist natürlich richtig, aber das ist längst nicht alles. Jeder, der in einer Gruppe Gottes Wort weitergibt, dient mit dem Wort. Und selbst darüber hinaus, der Schreiber des Hebräerbriefs erinnert uns daran, dass wir uns gegenseitig, also alle miteinander, anspornen sollen zu Liebe und zu guten Werken. Es gibt zum Beispiel Leute, die haben die Gabe bekommen, in einem Smalltalk-Gespräch nach dem Gottesdienst Gottes Wort dann einzubringen, um die Sache, über die man gerade redet, aus der Perspektive von Gottes Wort zu betrachten. Auch das zählt zu einer Gabe des Wortes. Solche Wortdienste können völlig unterschiedlich aussehen. Wichtig ist, dass man die Aussprüche Gottes weitersagt, sagt Petrus uns hier. Es geht nicht darum, dass man sagt, was man selbst denkt, dass Gott vielleicht denkt, weil man halt das Gefühl hat, dass... Nein, es geht darum, Gottes Wort in das Leben von seinen Kindern reinzusprechen. Darum geht es. Mit Worten, aber eben auch mit Taten. Und gerade bei den Diensten mit Taten gibt es mehrere Herausforderungen. Dienste mit Taten sehen ja oft lange nicht so fromm aus, wie wenn jemand eine Bibelstunde hält oder predigt. Oder Taten werden oft nicht gesehen, weil sie im Hintergrund passieren. Ja, ich habe 3 Stunden an diesem Kuchen gesessen. Und 10 Minuten nach dem Gottesdienst hatte er sich gefühlt in Luft aufgelöst. Und dann hat es noch nicht mal irgendjemanden interessiert, wer diesen Kuchen eigentlich überhaupt gebacken hat. Ja, vielleicht wird es kaum gesehen. Aber weißt du, das ist auch nicht das Wichtige. Denn einer ist da und er sieht es definitiv. Und dem geht es nicht darum, wie fromm dein Dienst aussieht, nach außen. Ihm geht es darum, wie du die Gaben, die er dir gegeben hat, verwaltest. Und weißt du, die Dienste sind völlig bunt, wie Petrus hier sagt. Aber eine Sache haben alle diese Dienste gemeinsam. Um sie gut zu verwalten, um ein guter Haushalter dieser Dinge zu sein, wie Petrus es in Vers 10 sagt, musst du hier sein. Weißt du, Predigten als Podcast zu hören oder als Livestream ist super. Aber es ersetzt niemals die Gemeinschaft in der Gemeinde. Denn wir haben es ja gerade mit der Zielgeraden und den Prioritäten. Und eine Priorität ist eben, dass du deinen Geschwistern mit Gottes Wort und oder mit Taten dienst. Und das geht nur, wenn du deine Geschwister auch triffst. Vielleicht sitzt du manchmal hier nach dem Gottesdienst und sagst dir, naja, heute habe ich aus der Predigt nichts mitgenommen. Da hätte ich mir eigentlich auch eine Predigt von einer anderen Gemeinde im Internet anhören können. Und tatsächlich mag es vorkommen, dass es sich für dich so anfühlt. Aber selbst wenn es so wäre, es gibt andere in der Gemeinde, die selbst dann oder gerade dann deine Anwesenheit, deinen Dienst brauchen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du hier bist. Wir dienen uns in der Gemeinde gegenseitig, um gemeinsam zu wachsen. Um uns gerade in den Gefahren, dem Gegenwind, den Unwettern, die uns auf dem gemeinsamen Weg begegnen, zu stützen, zu helfen und zu tragen. Und dafür haben wir uns bisher 3 Dinge angeschaut, die du auf der Zielgeraden zu deinen Prioritäten machen sollst. Erstens beten, die Beziehung zu Gott zu pflegen. Zweitens, uns gegenseitig lieben. Und drittens, uns gegenseitig dienen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Aber das ist nur der vorletzte Zweck der Gaben. Das ist nur der vorletzte Sinn, warum wir uns gegenseitig dienen sollen. Das alles sind wichtige Prioritäten. Aber es gibt eine Sache, die ist noch wichtiger. Es gibt noch eine 4. Priorität. Und diese Priorität geht weit über die Grenzen unserer Gemeinde hinaus. Das Ziel schlechthin, die Priorität überhaupt, das ist die Ehre Gottes. Und das ist mein 4. Punkt, Vers 11b, ich lese ihn nochmal. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und wisst ihr, damit schließt sich unser Kreis. Wir haben bei Gott begonnen, sind da zur Liebe und zum Dienst in der Gemeinde gekommen und wir kommen jetzt am Schluss zurück zu Gott. Gott wird nicht nur verherrlicht durch Klavierspielen, Vorsingen oder Predigen. Gott wird genauso verherrlicht durch Kloputzen, Nachtisch machen, Mikros lauter drehen oder Bücher unter den Stühlen wieder gerade hinlegen. Denn Gott wird in allem unseren Dienen verherrlicht, sagt Petrus hier. Und selbst wenn diese Dinge wie Beten, Dienen, Gastfreundschaft üben so anstrengend und sich vielleicht auch manchmal so sinnlos anfühlen, der Schöpfer des Universums sagt zu dir, dadurch bekomme ich Ehre und Herrlichkeit, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Wisst ihr, als Gemeinde sind wir gemeinsam auf dieser Zielgeraden unterwegs. Und sobald wir am Ziel angekommen sind, wird fast alles, was vorher gewesen sei, egal sein. Dinge, die uns hier so wichtig sind, sie werden alle vergehen. Und wenn sie die nächsten 100 Jahre nicht vergehen, wirst du vorher auf jeden Fall vergangen sein. Zumindest dein Körper. Nichts in dieser Welt ist wirklich beständig. Denn das Ende ist nahe, wie wir am Anfang gesehen haben. Nichts ist wirklich beständig, außer einer. Der, dessen Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit besteht. Und wisst ihr, er ist diesen Weg als Fremdling, auf dem wir jetzt unterwegs sind, er ist ihn vor dir gegangen. Und er hat dabei die richtigen Prioritäten gesetzt. Er ist den Weg des Leids gegangen, auf dem wir abgelehnt werden für unseren Glauben. Er ist den Weg der zudeckenden Liebe gegangen, auf dem er betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie ihn an ein Kreuz geschlagen hatten. Er ist den Weg des Dienstes gegangen, auf dem er sich als König des Universums nicht zu schade war, seinen Freunden die Füße zu waschen. Er ist diesen Weg aber nicht nur vor dir gegangen, er ist ihn auch für dich gegangen. Wenn du diesen Weg von dir aus nie hättest gehen können, nie hättest gehen wollen und wegen deiner Sünde auch nie hättest gehen dürfen. Und in seiner Gnade bist du jetzt auf der Zielgeraden unterwegs. Und wie bei so einem Sportler fühlt es sich vielleicht manchmal so an, als könntest du nicht einen Meter weiterlaufen. Im übertragenen Sinn brennen deine Oberschenkel, platzen gefühlt deine Lungen und schreit dein Kopf, ich will, dass das alles endet. Aber weißt du, das Ziel ist ganz nahe. Und am Ende wartet nicht einfach eine Zielgerade auf dich. Nein, der diesen Weg vor dir gegangen ist, der wartet dort auf dich mit offenen Armen, um dich in seine Arme zu schließen. Und dann wirst du diese unglaubliche Herrlichkeit genießen, die er jetzt schon genießt. Wie Petrus am Ende von Vers 11 schreibt, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.